Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ulla Hahn, Martina Hefter oder Silke Scheuermann haben es getan. Sie wechselten von der Lyrik zum Roman. Und nun legt auch die Lyrikerin Katrin Bach ihr erstes nicht-lyrisches Buch vor. Lebensversicherung heißt es und ist sogleich auf der renommierten SWR-Bestenliste gelandet. Die 1988 in Wiesbaden geborene Autorin erzählt von Versicherungen, aber auch wunderbar vom Dorfleben. Anders als beispielsweise Juli C. oder Christoph Peters. Bach schreibt mit schrägem, streckenweise gar bösem Humor, von dem sich mein Kollege Jan Drees glänzend unterhalten gefühlt hat.
Unsicher ist die Existenz eines Schriftstellers. Gleichzeitig arbeiten quasi als Ausgleich einige Romanfiguren im Versicherungswesen, wie der früh pensionierte Vertreter Nathan Glass in Paul Austers Die Brooklyn Revue oder Hugo Weinschenk, Direktor der städtischen Feuerversicherung in Thomas Manns Die Buddenbrooks. Als gute Kundin der Versicherungswirtschaft stellt sich die Ich-Erzählerin in Katrin Bachs Roman Lebensversicherung vor. Eine Mitdreißigerin, die ihre Existenz geschützt hat wie ein Hochsicherheitsgefängnis.
Ich habe alle Versicherungen. Ich habe eine Haftpflichtversicherung, eine Hausratversicherung, eine private Krankenzusatzversicherung mit Chefarztbehandlung und Zweibettzimmer im Krankenhaus. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Reisekrankenversicherung, eine Unfallversicherung, eine Zahnzusatzversicherung, eine freiwillige Arbeitslosenversicherung und eine Lebensversicherung.
Die angstbesetzte, ihre Angst aber auch erforschende Ich-Erzählerin kommt aus einer hessischen Versicherungsfamilie. Bereits ihre Großväter waren für Versicherungen tätig. Der Vater brachte es zum Generalvertreterinspektor im Dorf seines Schwiegervaters. Er konnte sich mit seinem eigenen Büro im Neubaugebiet selbstständig machen, wo in den 1980er Jahren einfache Einfamilienhäuser und Carports errichtet und Gespräche wie diese auf offener Straße geführt wurden.
Und? Wie ist? Immer so weiter.
Dieser schmissige Text spielt zwischen öffentlichem, wohlgeordnetem Raum und eher chaotischem Familienleben. Er ist weniger ein Roman, sondern wirkt wie das Gesprächsprotokoll einer Therapiesitzung, zu der die Ich-Erzählerin während ihrer Studienzeit auch gehen wird, um ihre zahlreichen Phobien zu behandeln.
Ich habe Angst davor, woanders als zu Hause oder bei Oma F. oder Oma G. zu Mittag zu essen. Ich habe Angst davor, bei einer Freundin etwas essen zu müssen, davor, dass mir das von der Mutter der Freundin zubereitete nicht so schmeckt wie das von meiner Mutter. Davor, keinen oder nicht genug Appetit zu haben, vor dem Völlegefühl danach. Völlegefühl ist schlimm, aber noch schlimmer ist die Übelkeit.
Die Überschriften der teilweise nur ein, zwei Sätze umfassenden Kapitel wirken wie Antworten auf Fragen, die in psychotherapeutischen Praxen gestellt werden. Darunter, wie das Dorf aussieht, in dem ich aufgewachsen bin, woher meine Eltern kommen, wieso mein Vater immer eine potenzielle Mordwaffe dabei hat oder auch
einige Gerichte, die ich ausgekotzt habe, panierte Tintenfischringe, Räucherlachs mit einer süßen Honigsoße, Tortellini mit Pesto, rohe Karotten, Nudelauflauf.
Die sich langsam entwickelnde Angststörung ist nur partiell in traumatischen Schrecknissen begründet. Vielmehr kann sie aus der Profession dieser kurios gezeichneten Familie erklärt werden, die vortrefflich von der German-Angst profitiert. Die Möglichkeit all dessen, was passieren kann, durchwirkt die Kindheits- und Jugendtage der Erzählerin. Sogar sonntags führen die Eltern im Beisein ihrer Tochter Verkaufsgespräche. Tagtäglich nehmen sie alle Schäden, Unfälle, Einbrüche, Brände und Todesfälle des Dorfes auf und kümmern sich um die Auszahlung von Versicherungssummen.
Wenn jemand stürzt und mit gebrochenem Bein im Krankenhaus liegt, fährt meine Mutter mit einem Strauß Blumen hin und stellt Fragen zum Unfallhergang. Wenn jemand stirbt, fährt meine Mutter hin und hört den Hinterbliebenen zu. Meine Eltern gehen zu allen Beerdigungen ihrer Kundinnen und Kunden. Manchmal bringen sie mir einen Reiheweg mit.
Nach Art eines Flickenteppichs kollagiert dieses Buch Kindheitserinnerungen, Familienchronologien, Fach- und Sachtexte der Versicherungswirtschaft und Gesprächsprotokolle. Der Inhalt eines neurotisch zusammengestellten Zippbeutels mit MCP-Tropfen und Womex-A-Sirup steht zwischen Miniaturen über Brotzeiten und Vaters Diabeteserkrankung bis zu Auflistungen einiger der schlimmsten Fernsehserien der 1990er und 2000er Jahre.
Meine Eltern schauen nach einem langen Arbeitstag anderen bei der Arbeit zu. Sie schauen Ärzten und Ärztinnen bei der Arbeit zu, Notärzten, Landärzten, Tierärztinnen. Sie schauen einer Anwältin bei der Arbeit zu. Sie schauen einer Sekretärin und einem Hoteldirektor bei der Arbeit zu, einer Modedesignerin, einer Nonne, einem Bürgermeister und immer wieder einem Förster.
Es klingt wie ein großes Durcheinander, aber die geschickte Komposition bildet ein stimmiges Ganzes. Die immer wieder verwendete Formel »Es gibt« ist strukturgebend, eine materialistische Vergewisserung. Katrin Bachs Geschichte eröffnet mit drei Zitaten, die auf verschiedene Weise das Versicherungsthema einschließen. Mit der nur vorderhand so erscheinenden Binsenweisheit »Seinen Versicherungsbedarf kann nur erkennen, wer weiß, welche Versicherungen es gibt« aus Hans-Dieter Meyers Ratgeberversicherung. Mit der literarischen Klage »Ach, was könnte nicht alles geschehen« aus der unvollendeten Erzählung »Der Bau« 1923-24 geschrieben vom berühmten Prager Versicherungsjuristen Franz Kafka. Und mit dieser Überlegung aus Ingeborg Bachmanns Ich-Erforschungsroman »Malina« von 1971.
Es müsste eine Versicherung geben, die nicht von dieser Welt ist.
Das Lebensversicherungsbuch lehnt sich an Malina an, auf der albernen Ebene durch den Gleichklang Bach und Bachmann, auf der tiefer liegenden Ernsteren aufgrund ihrer literarischen Forschungsdesigns der teilnehmenden Beobachtung. Beide Bücher erzählen Mentalitätsgeschichten, einerseits am Beispiel von Gewalterfahrung, andererseits entlang grotesker Gesellschaftsszenen. Hier wie da wechseln die Textsorten, während sich das Ernste im Komischen spiegelt und das Tragische mindestens ein Beleg ist für die Absurdität unserer Existenz.
Mein Vater streckt mir seine rechte Faust entgegen. Nach was riecht die? Krankenhaus. Mein Vater nickt. Mein Vater streckt mir seine linke Faust entgegen. Nach was riecht die? Friedhof. Mein Vater nickt und grinst. Gut, Jupp. Mein Vater nennt mich Jupp. Ich bin 6 Jahre alt und weiß nicht warum.
Dieser Collageroman ist vieles zugleich. Gesellschaftsstudie, Gedankenbühne, Psychoanalyse, Slapstick und Memento Mori. Lebensversicherung erscheint wirklichkeitsgesättigter als Bachs minimalistischer Lyrikband Gips, der zwar auch die Fragilität unserer Existenz entlang einer Allegorie erforscht, allerdings auf einer abstrakteren, verträumteren Ebene. In Lebensversicherung gibt es mehr zu sehen. Es gibt Piktogramme wie in Versicherungsbroschüren. Es gibt Filmstills, 3 Screenshots eines Hundevideos. Es zeigt einen Spitz. Und es gibt eine kurze Notiz, was nach dem Tod von Oma G. übrig geblieben ist.
Im Kleiderschrank ist alles so groß wie Oma G.
Nach der Lektüre dieses lakonischen Debüts fühlt man sich zwangsläufig unterversichert, aber grandios unterhalten von Katrin Bach und ihrer Ich-Erzählerin, die am Schluss zwar immer noch Angst hat, weil sie weiß, dass jeder jederzeit gehen kann, weil sie weiß, dass jedes Auto zercrashen kann, doch zeigt ihre Verhaltenstherapie eine immanente Wirkung. Ingeborg Bachmanns Malina-Roman endet mit der Auslöschung seiner Erzählerin. Katrin Bachs Lebensversicherung schließt hingegen tröstlich in der Erkenntnis, dass zwar alles stirbt, wir vorher aber auch ein bisschen leben und lesen dürfen.
Jan Drees war das über Lebensversicherung von Katrin Bach. Verlag Woland und Quist, 240 Seiten, kosten 24 €.